Mit Klappe.
Guten Abend zusammen, herzlich willkommen zu unserem Vortrag heute Abend Correcting Copy Wrongs von Julia Reda. Julia hat in Mainz Politikwissenschaften studiert und ist seit 2014 Mitglied des Europaparlaments für die Piratenpartei und dort in der Fraktion
der Grünen.
Die Fraktion der Grünen, genau. Und sie ist eine Expertin auf dem Gebiet und wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ihr bei dem heißen Wetter euch mit dem Thema Urheberrecht auseinandersetzen wollt. Eine Vorgängerversion dieses Vortrags habe ich vor 2 Jahren auf dem Kongress gehalten. Da war ich gerade ganz frisch im Parlament und voller guter Hoffnung, dass wir jetzt alles verbessern können auf EU-Ebene. Seitdem habe ich im Auftrag des Europaparlaments einen Bericht verfasst, den das Europaparlament letzten Sommer verabschiedet hat. Und auf die eigentliche Urheberrechtsreform warten wir aber immer noch. Und ich möchte euch eine Einführung in das Thema geben. Was ist eigentlich das Problem? Was hat das Europaparlament inzwischen beschlossen? Also in welche Richtung die Reise gehen soll? Und was können wir dann von dieser Urheberrechtsreform erwarten, wenn sie endlich mal kommt? Und was wird sich dann in der Praxis verändern? Angefangen muss man ein bisschen was über die Struktur des europäischen Urheberrechts wissen, nämlich das bestehende deutsche Urheberrecht und damit auch das europäische Urheberrecht auf einer Richtlinie beruht aus dem Jahr 2001. Also das war die sogenannte Richtlinie über Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, wo man eben versucht hat, irgendwie das Urheberrecht auf das Internet zu updaten. Und das hat einerseits nicht besonders gut funktioniert, also man hat da, denke ich, einige strukturelle Fehler gemacht. Andererseits ist natürlich auch das Problem, dass seitdem extrem viel passiert ist. Also 2001 gab es kein YouTube, Wikipedia fing gerade so an. Und die Situation, also wie man sich im Internet mit Kultur auseinandergesetzt hat, war halt auch noch relativ anders. Das Problem ist auch mit dieser Richtlinie, dass sie nur bestimmte Teile des Urheberrechts harmonisiert hat, also europaweit vereinheitlicht und andere Dinge, die eigentlich relativ elementar sind für das Urheberrecht, ausgelassen hat. Also das hier ist eine davon. Die Frage, was ist überhaupt ein Werk? Also was ist das, was das Urheberrecht schützt? Das ist europaweit nicht einheitlich definiert und das führt manchmal zu etwas komischen Situationen. Das hier ist ein Bauhausstuhl. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, so ein Ding. So ein Stuhl, der ist in den meisten europäischen Ländern einfach als Design geschützt. Designschutz läuft vergleichsweise schnell aus, nachdem so ein Stuhl das erste Mal entworfen wurde und kann dann auch problemlos nachgebaut werden. Allerdings in Deutschland hat irgendwann mal ein Gericht entschieden, dass dieser Bauhausstuhl so clever designt ist, dass es sich dabei um ein Werk der bildenden Kunst handelt. Das heißt, der Erschaffer dieses Stuhls hat tatsächlich Urheberrecht darauf und dementsprechend gilt dieses Urheberrecht in Deutschland 70 Jahre nach dem Tod. War jetzt in letzter Zeit auch viel in den Medien dank des Brexit. Europa ist ein einheitlicher Binnenmarkt, das heißt eigentlich kann man frei reisen und auch Waren und Dienstleistungen mehr oder weniger frei austauschen. Das führt dann natürlich zu offensichtlichen Problemen. Also wenn ich mir jetzt im Internet bei einem italienischen Möbelhändler einen Stuhl kaufen will und der ist in Deutschland urheberrechtlich geschützt, dann kann das durchaus zu Problemen führen. Und das zeigt halt, also eigentlich wäre ein europäisches Urheberrecht so eine Grundvoraussetzung, damit diese Idee mit dem einheitlichen Markt überhaupt richtig funktioniert. Aber das ist nur ein Beispiel für all die Dinge, die nicht harmonisiert sind. Grundsätzlich kann man sagen, wenn es um die Schutzrechte der Rechteinhaber geht, also die Dinge, die grundsätzlich verboten sind, solange ein Rechteinhaber nicht einwilligt, die sind in allen europäischen Ländern gleich. Was aber nicht gleich sind die Rechte der Allgemeinheit, das heißt die Ausnahmen vom Urheberrecht zu Zwecken der Bildung, der Forschung, für Parodien, Zitate, all das ist von Land zu Land unterschiedlich. Das ist eine Problematik des europäischen Urheberrechts, einfach diese Ungleichheit von Land zu Land. Ein anderes ganz grundsätzliches Problem, das man halt schon 2001 bei der Verabschiedung dieser Richtlinie falsch gemacht hat, und was auch historisch auf die Struktur des Urheberrechts zurückgeht, ist der Umgang mit Kopien. Diesen Mann, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist der Vorsitzende des Cyborg e.V., Enno, und ein guter Bekannter von mir. Enno hat diesen Cyborg e.V. gegründet, unter anderem aufgrund der Erfahrung, die er gemacht hat als Träger eines Cochlearimplantats. Das ist ein Hörgerät, das Akustiksignale in der Luft aufnimmt und in elektrische Impulse umwandelt und eben auf diese Weise mit dem Gehirn kommunizieren kann. Also es handelt sich dabei um ein Implantat. Das funktioniert auch nur bei Leuten, die früher mal Gehör hatten und es im Laufe ihres Lebens verloren haben. Und ja, es handelt sich dabei um digitale Technologie, die letzten Endes immer dann, wenn sie ein akustisches Signal wiedergibt, davon eine Kopie erzeugt. Das Urheberrecht im Digitalen ist leider so aufgebaut, dass das Kopieren an sich eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Also das machte Sinn im analogen Bereich. Wenn jemand 20.000 Kopien von einem Buch in seinem Keller liegen hat, dann will man als Rechteinhaber nicht unbedingt warten, bis der anfängt, die wirklich zu verkaufen, damit man irgendwas dagegen unternehmen kann, sondern man will diese 20.000 Kopien beschlagnahmen können. Und das ginge natürlich nicht, wenn das Kopieren an sich völlig legal wäre. Aber das Problem ist halt bei digitaler Technologie, dass das Kopieren eigentlich ja die Kulturtechnik, die Grundvoraussetzung für die Technologie ist und jede Menge Kopien anfallen, die eigentlich nicht dazu gedacht sind, dass man irgendein Werk später jemand anderem weitergibt. Und insofern, wenn es jetzt keine Ausnahmen vom Urheberrecht gäbe, dann würde das in der Praxis bedeuten, dass Enno jedes Mal, wenn er sich ein Lied anhören würde, eine Urheberrechtsverletzung begehen würde. Das wäre natürlich schwachsinnig, deshalb hat man glücklicherweise eine sinnvolle, verpflichtende Ausnahme in diese Richtlinie von 2001 eingeführt. Das ist die Ausnahme für sogenannte temporäre Kopien, die quasi ein integraler Bestandteil eines technischen Prozesses sind. Also das ist auch der Grund, weshalb ein Internet-Service-Provider, der irgendwelche urheberrechtlich geschützten Werke überträgt, jetzt nicht automatisch eine Urheberrechtsverletzung begeht, obwohl er eine Kopie anlegt. Aber das ist halt eine rein temporäre Kopie und dementsprechend ist das kein Problem. Aber es zeigt letzten Endes, dass es so ein Grundproblem gibt beim Zusammenwirken von Urheberrecht und digitaler Technologie, weil halt nicht das Weitergeben von geschützten Werken irgendwie illegal ist, sondern das Kopieren, was man halt aus allen möglichen Gründen auch zum privaten Gebrauch einfach tun muss, wenn man es mit Digitalem zu tun hat. Also was darf ich denn jetzt in der Praxis unter diesem geltenden europäischen Urheberrecht? Zunächst mal die Ausnahmen in dieser Richtlinie von 2001, das ist eine Liste von 20 optionalen Ausnahmen, also da steht dann drin, die Mitgliedstaaten inklusive Deutschland können Ausnahmen zu Zwecken von Bildung einführen oder sie können Ausnahmen vom Urheberrecht machen für die Parodie. Wenn man so 20 optionale Ausnahmen hat und 28 Mitgliedstaaten, dann gibt es über 2 Millionen Möglichkeiten, wie man diese Richtlinie in nationales Recht umsetzen könnte. Und dementsprechend gibt es auch keine 2 Länder in der EU, die auch nur annähernd das gleiche Urheberrecht hätten. Und das ist gerade besonders doof für mich, weil ich im Internet nicht in einem bestimmten Land kommuniziere. Also ich bin Europaabgeordnete und habe eigentlich auch den Anspruch, eben nicht Deutsche im Europaparlament zu vertreten, sondern Europäerinnen und Europäer. Und ich versuche irgendwie meine Webseite auf vielen verschiedenen Sprachen anzubieten und Artikel irgendwie zu schreiben, die zumindest potenziell alle Leute in Europa interessieren könnten. Und das stellt mich vor folgendes Problem. Also ich habe zum Beispiel, als Günther Oettinger nominiert wurde als Digitalkommissar, dieses Sharepick gemacht, beziehungsweise Christopher in meinem Büro hat das gemacht. Und der Sinn davon war, dass wir Leute darüber informieren wollten, dass das Europaparlament Oettinger befragt und dann letzten Endes darüber abstimmen kann, ob die Kommission eingesetzt wird oder nicht. Und das ist offensichtlich eine Parodie von Game of Thrones. Und Parodien sind halt in manchen Mitgliedstaaten der EU erlaubt, im Urheberrecht, in anderen aber nicht. Und ob ich, also an welches Urheberrecht ich mich halten muss, hängt davon ab, an welches Publikum ich wende. Also wenn ich im Internet ein Angebot für ein deutsches Publikum mache, dann gilt das deutsche Urheberrecht. Nur macht das leider überhaupt keinen Sinn, wenn es mir egal ist, woher die Leute kommen, mit denen ich kommuniziere. Ein anderes Beispiel ist die Bildungsschranke. Also wer irgendwie mal an deutschen Universitäten versucht hat, irgendwie eine Lehrveranstaltung zu machen oder teilweise als Studierende, kriegt man das sicherlich auch mit. Digitaler Semesterapparat ist extrem schwierig legal zu machen. Teilweise lassen dann irgendwie die Professoren einen USB-Stick auf dem Tisch liegen und verlassen den Saal, wenn sie die Lektüre für ihre Vorlesungen verteilen wollen, oder wenn sie Glück haben, sind sie in einem Bereich, wo alles Open Access ist. Aber tatsächlich sind auch extrem viele Leute einfach als wissenschaftliche Hilfskräfte angestellt an deutschen Universitäten, die wenig anderes machen, als Fotokopien von Büchern anzulegen, die schon tausendmal fotokopiert wurden, und dann eben immer noch analoge Semesterapparate irgendwo in die Bibliothek zu stellen. Ich habe mich mal mit jemandem von der Deutschen Nationalbibliothek unterhalten. Der hatte einen ganz lustigen Fall. Also da wollte ein Wissenschaftler gerne ein bestimmtes Buch haben für seine Forschung, was es nur noch einmal gibt. Also die Deutsche Nationalbibliothek hat das einzige bekannte Exemplar dieses Buches, und es ist extrem, zerfällt, und es ist extrem schwer zu transportieren. Und was man dann halt sinnvollerweise hätte machen können, wäre von diesem Buch eine Kopie anzufertigen und ihm die Kopie zu schicken. Das dürfen Bibliotheken unter der Ausnahme für Bibliotheken im deutschen Urheberrecht nicht. Was sie aber durften, war eine Kopie von dem Werk anzulegen, die Kopie an die Bibliothek der Hochschule zu schicken, wo dieser Forscher tätig ist. Und der Forscher durfte dann in die Bibliothek gehen, sich eine Kopie von der Kopie machen. Danach musste aber die Kopie dann wieder an die Nationalbibliothek zurückgeschickt werden. Also der Forscher selber darf für seine eigenen Zwecke eine Kopie anlegen, aber die Bibliothek darf ihm nicht einfach eine zuschicken. Das ist offensichtlich schwachsinnig und ähnlich, also jedes Land in der EU hat seine eigenen offensichtlich schwachsinnigen Umsetzungen von diesen Ausnahmen. Und spätestens dann, wenn vielleicht eine Bibliothek sogar versucht, das Buch einem Forscher in einem anderen europäischen Land zu schicken, dann wird es halt erst recht extrem kompliziert. Das heißt also, viele Bibliotheken bleiben weitestgehend analog oder bedienen nur den Markt in ihrem eigenen Mitgliedstaat und agieren relativ wenig über Landesgrenzen hinweg und stellen auch wenig von ihren Beständen ins Internet, weil das oftmals halt mit extrem komplizierten Rechteklärungen einhergeht und finanziell und vom Ressourcenaufwand von den Bibliotheken auch einfach nicht zu leisten ist. Noch so ein Kuriosum des Urheberrechts, das vor allen Dingen letzten Sommer ein bisschen durch die Presse ging, ist die Panoramafreiheit. Das ist auch eine Ausnahme vom Urheberrecht, die besagt, dass Kunstwerke im öffentlichen Raum, dabei handelt es sich in aller Regel entweder um Statuen oder um besonders künstlerisch wertvolle Bauwerke, dass man die abbilden darf, ohne sich vorher eine Lizenz dafür zu besorgen. Das hat offensichtlich den Zweck, dass der öffentliche Raum öffentlich bleibt und man eben die Realität mehr oder weniger frei abbilden darf. Also dass zum Beispiel, ich weiß nicht, solche Dinge wie Google Street View würden wahrscheinlich in massenhaften Urheberrechtsverletzungen resultieren in Ländern, wo es keine Panoramafreiheit gibt. Was sehr witzig ist, weil es gibt Google Street View in Ländern, die keine Panoramafreiheit haben. Es hat nur noch niemand sich beschwert. Witzigerweise ist diese Panoramafreiheit halt auch in manchen Ländern so umgesetzt, oder nicht umgesetzt, wie in Frankreich, wo das Europaparlament steht, was ihr hier seht. Also in Frankreich, die haben jetzt gerade vor kurzem ein Gesetz verabschiedet, wo zumindest teilweise diese Panoramafreiheit eingeführt werden soll. Aber lange Zeit war das nicht so. Und das hat eben dazu geführt, dass die Wikipedia zum Beispiel den Artikel zum Europaparlament mit diesem Bild bebildern musste. Das ist nicht das Europaparlament, sondern die Flaggen vor dem Europaparlament. Und es gibt halt Gerichtsurteile aus Frankreich, die besagen, dass es sich hierbei um eine sogenannte Incidental Inclusion handelt, also dass das Gebäude ist nur zufällig teilweise im Hintergrund zu sehen und deshalb handelt es sich dabei um keine Urheberrechtsverletzung. Hoffe ich, dass man das, solche Dinge einfach mal in den Griff bekommt. Aber es zeigt halt auch, dass wir letzten Endes ein System haben, bei dem das Urheberrecht extrem weitreichend ist und dann für jeden kleinen, ja, also letzten Endes für jeden kleinen Spezialfall, wo das zu offensichtlich unsinnigen Folgen führt, wir einzelne Ausnahmen einführen müssen, die eben diesen Spezialfall abdecken und versuchen, das Ganze dann irgendwie sinnvoll zu regeln. Aber diese Territorialität des Urheberrechts, also das Prinzip, dass das Urheberrecht immer für die Öffentlichkeit in einem bestimmten Land gilt, führt eben auch zum Beispiel bei der Panoramafreiheit zu ganz paradoxen Ergebnissen. Also hier, das ist ein Foto vom 100-Wasserhaus in Österreich, in Wien. Österreich hat Panoramafreiheit und hier auf dem Foto seht ihr, das ist irgendwie so von schräg unten fotografiert. Es gibt ein sehr schönes Foto von diesem Gebäude, das von einer Privatwohnung auf der anderen Straßenseite aus aufgenommen wurde. Das ist in Österreich auch überhaupt kein Problem, das kann von dem Fotografen frei vertrieben werden. Der Rechteinhaber von diesem Foto ist aber irgendwann auf die Idee gekommen, Kunstdrucke von diesem Haus zu verkaufen, und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Sollte man meinen, ist kein Problem, weil auch in Deutschland gibt es Panoramafreiheit, aber in der deutschen Panoramafreiheit steht drin, dass sich nicht nur das Gebäude auf öffentlichem Grund befinden muss, sondern auch der Fotograf. Und weil der Fotograf halt in diesem Fall das Foto von einer Privatwohnung ausgemacht hat, handelt es sich dabei um eine Urheberrechtsverletzung. Also es hat auch der Bundesgerichtshof im sogenannten 100-Wasser-Urteil festgestellt, dass es sich dann eben bei dem Vertrieb dieses Kunstdrucks um eine Urheberrechtsverletzung handelt, sofern das in Deutschland geschieht. Das heißt, also es ist nicht genug zu wissen, dass ein Werk legal erstellt wurde. Es kann durchaus sein, dass halt in dem Moment, wo ich mich in einem anderen Rechtsraum befinde, das gleiche Werk plötzlich illegal ist, und das ist vor allen Dingen zum Beispiel für Creative Commons eine Katastrophe irgendwie, weil es extrem schwierig macht, Inhalte wirklich europaweit oder gar global rechtssicher miteinander zu teilen.
Beweislast, ob du das aus einer Wohnung oder von einer Drohne oder einer Straße gemacht hast?
Naja, das ist halt in dem Fall relativ klar. Also die Drohne, Drohnen ist ein lustiger Fall, weil Drohnen, die befinden sich auch nicht wirklich auf dem Grund. Also das ist insofern, also es ist zumindest umstritten.
Ja, aber wenn sie über der Straße wäre, dann wäre das immer noch auf dem Fernsehen.
Nee, leider ist es zum Beispiel auch nicht zulässig, soweit ich weiß.
Ja, also ich meine auch, dass man wirklich auf dem Boden stehen muss, was natürlich auch die Legalität von Google Street View in Deutschland in Frage stellt, weil die sind ja auch relativ hoch. Bitte?
Wenn ich meine Giraffe trainiere, zu fotografieren?
Ja, die Giraffen, das ist auch, also den Fall gab es auch. Es gab diesen Typen, der hat seine Kamera irgendwo auf einer Wiese liegen lassen, wo sich Affen aufhalten. Und dann kam dieser Affe und hat den Fotoapparat genommen und hat Selfies gemacht. Und eines dieser Fotos ist extrem berühmt. Und der Fotograf ist halt der Meinung, er hätte darauf ein Urheberrecht, obwohl er das Foto gar nicht gemacht hat. Das Problem ist halt, der Affe selber, so genauso wie deine Giraffe, können nicht Urheberrechtsträger sein. Es ist aber sehr lustig, irgendjemand im Europaparlament hat gerade vorgeschlagen, dass Roboter Urheberrechtsträger sein können sollten. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber also bisher können nur Menschen Urheberrecht erwerben. Und wenn ein Werk nicht von einem Menschen erstellt wurde, dann gibt es auch kein Urheberrecht drauf. Hoffentlich. Also das mit dem Affen ist umstritten zumindest. Ich glaube, Peter war der Meinung, der Affe sollte das Urheberrecht haben. Ja, also das ist letzten Endes der Grund oder ein Grund, warum man oft halt dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar findet. Das hat meistens den Grund, dass ein Rechteinhaber darauf besteht, dass dieses Territorialitätsprinzip durchgesetzt wird. Das heißt, ich bin irgendwie Produzent von einem Film und ich gebe den an Netflix für die Ausstrahlung in Deutschland und schreibe dann in den Vertrag rein, okay, Netflix, du musst aber sicherstellen, dass den auch wirklich nur das deutsche Publikum sehen kann. Und das heißt, du darfst ihn nur online stellen, wenn er in allen anderen Ländern geblockt ist. Und das heißt, proaktiv aufgrund des Urheberrechts allein müsste man das eigentlich nicht machen, vor allen Dingen nicht, wenn man sich sowieso mit so einem Streamingdienst an ein bestimmtes Land wendet, dann wäre das kein Problem. Aber die Rechteinhaber bestehen halt oftmals darauf, dass das eben aktiv per Geoblocking durchgesetzt wird. Noch ein anderes altbekanntes Problem ist das der Dauer des Urheberrechtsschutzes. Die ist einerseits extrem lang. Also ursprünglich gab es in einem internationalen Vertrag, in der Berner Konvention, eine fast weltweite Einigung auf eine Urheberrechtsschutzfrist von 50 Jahren nach dem Tod. Die ist aber im Laufe der letzten paar Jahrzehnte immer weiter ausgeweitet worden, sodass inzwischen die gesamte EU und auch viele andere Länder 70 Jahre nach dem Tod haben. Aber das ist nur die Grundregel. Was ihr hier im Hintergrund seht, das ist für jedes Land innerhalb der EU, also ein kleiner Ausschnitt zumindest, der Entscheidungsbaum, wie lange ein bestimmtes Werk, also Fotografie, veröffentlicht oder nicht veröffentlicht, Film, was auch immer, wie lange die Schutzfrist ist. Also hier, das ist Malta, das ist Lettland, Litauen und so weiter. Also das ganze Poster ist irgendwie extrem riesig. Daran kann man schon sehen, also wenn jetzt jemand versucht rauszufinden, ob ein Werk urheberrechtlich geschützt ist oder nicht, dann muss diese Person extrem viel über das Werk wissen. Also es reicht nicht zu wissen, irgendwie wer der Autor war und wann der gestorben ist, sondern unter Umständen auch, wann es zum ersten Mal publiziert wurde, wie alt die Kinder waren, als der Autor gestorben ist. Oder im Fall von Frankreich, ob der Autor für Frankreich im Krieg gestorben ist. Also es gibt eine Sonderregelung im französischen Urheberrecht, die nennt sich Mort pour la France, gestorben für Frankreich. Da kriegt man nochmal 30 Jahre Urheberrechtsschutz extra, weil das Leben ja unfairerweise früh beendet wurde. Also das betrifft zum Beispiel den kleinen Prinz. Also der Autor war Pilot im Zweiten Weltkrieg und ist 1945 verschollen und man geht davon aus, dass er eben 45 gestorben ist und deshalb ist 2016 der kleine Prinz in den meisten Ländern der Welt gemeinfrei, aber halt nicht in Frankreich, weil er eben als Kriegstoter gilt. Das hat natürlich, wenn man das versucht mit dem Internet zu vereinbaren, ein offensichtliches Problem, weil man kann ja nicht ein Werk, das gemeinfrei ist, irgendwie komplett frei im Internet teilen, außer in Frankreich. Also das funktioniert in der Praxis nicht besonders gut. Letzten Endes also ist nicht nur diese Fragmentierung der Schutzfristen ein Problem, sondern auch die Länge des Urheberrechtsschutzes, weil was man inzwischen relativ gut weiß, ist, dass die allermeisten Werke, die so kommerziell auf den Markt kommen, vielleicht 5 Jahre, wenn sie extrem erfolgreich sind, vielleicht 10 Jahre tatsächlich auf dem Markt erhältlich sind. Also man hat es hier auch nicht nur mit Büchern zu tun, sondern zum Beispiel mit Computerspielen. Und also ein Computerspiel, das noch verkauft wird, 70 Jahre nach dem Tod des Erstellers, finde ich zumindest schwer vorstellbar. Aber das führt halt dazu, also vor allen Dingen bei Büchern, dass erst zu dem Zeitpunkt, wo das Urheberrecht abgelaufen ist, plötzlich diese Werke wieder auf dem Markt erscheinen und auch in der Zwischenzeit ja wenig in Bibliotheken, Online-Archiven und so weiter zu finden sind, weil die halt nicht online stellen dürfen. Also hier seht ihr einerseits irgendwie die Werke, die man auf Amazon kaufen kann nach Erscheinungsjahr und die Werke auf Europeana. Also das ist jetzt nicht to scale, aber also es sind nicht genauso viele Werke auf Europeana wie auf Amazon, aber bei beiden kann man eben sehen, dass letzten Endes die allerneuesten Werke relativ leicht zu kriegen sind und die genau gerade alt genug sind, dass der Urheberrechtsschutz wahrscheinlich abgelaufen ist. Und das heißt, der Großteil der Rechteinhaber profitiert überhaupt nicht davon, dass das die Schutzfristen so lang sind, weil ihre Werke überhaupt nicht kommerziell verwertet werden und dementsprechend sind sie einfach nicht verfügbar. Und zum Beispiel bei Filmen oder bei Werken, die irgendwie mit Kopierschutz versehen sind oder in komischen Formaten vorliegen, kann das halt auch dazu führen, dass sie einfach verloren gehen, weil niemand sich die Mühe macht, diese Werke irgendwie für zukünftige Generationen auf dem neuesten Stand zu halten, zumal das Kopieren selber halt auch schon eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Noch ein weiterer Fall, das war jetzt irgendwie gerade diese Woche, irgendjemand hat sich vom Spiel Deutschland-Italien der Fußball-EM alle Elfmeter von Deutschland genommen und übereinander gelegt und dann kam irgendwie der eine Typ von Italien angetrippelt und schießt daneben, war irgendwie großer Hit in diesem Internet. Das hat UEFA auch mehr oder weniger sofort offline nehmen lassen. Es hat zwar nicht besonders gut funktioniert, aber man muss sich halt schon die Frage stellen, also das ist erstens keine 1:1 Wiedergabe von deren Inhalten, sondern irgendwie eine kreative Weiterentwicklung. Und zweitens entgeht natürlich der UEFA auch in keiner Weise Einnahmen dadurch, dass sowas im Netz zirkuliert. Also eher im Gegenteil. Es hat eher noch einen Werbeeffekt und es steht in keinerlei Konkurrenz zu den Fußballspielen an sich. Also niemand wird sich überlegen, okay, ich gehe jetzt irgendwie nicht mehr ins Stadion oder gucke mir die Spiele nicht mehr an, weil ich habe ja das lustige GIF gesehen. Ja. Ja, eigentlich, also das stimmt, eigentlich sind Sportaufführungen sowieso nicht urheberrechtlich geschützt, aber es gibt halt ein extra Recht für, also ein Leistungsschutzrecht für die Träger oder Inhaber der Rechte an Sportaufführungen. Also weil man kann das ja nicht einfach so kopieren. Das ist natürlich ganz klar, da steht kein...
Selbst wenn ich kaufen wollen würde, könnte ich es doch gar nicht, oder?
Nee, also die Inhaber von Sportrechten, die verkaufen in aller Regel an Fernsehsender oder an Streamingdienste, aber nicht an Einzelpersonen. Also
ja, aber wenn ich jetzt ein legales Spiel von diesen Aufnahmen, von diesem steuerten Vorhaben haben würde, ich hätte doch keine Chance, sie zu kaufen, oder?
Nö, also das ist tatsächlich... Also bei Animated GIFs ist es ja ohnehin so, dass das in keiner Weise irgendwie einen Ersatz für das eigentliche Werk darstellt. Also da geht es eigentlich nur darum... dass es halt eine Urheberrechtsverletzung ist und dass man dagegen vorgehen kann. Und also ich meine, ja, ich weiß nicht, irgendwie, man könnte natürlich versuchen, mit der UEFA anzufangen, Lizenzen auszuhandeln und zu sagen, ich habe hier eine super Idee für ein Meme, ich bin bereit, euch dafür 100 € zu zahlen. Und dann wird irgendwie ein Vertrag aufgesetzt. Aber das macht natürlich niemand. Also das ist letzten Endes auch das Problem, dass wir halt keine Ausnahme so für Remix haben, eigentlich wo glaube ich, kein wirtschaftlicher Schaden für irgendwie entstehen würde.
Normalerweise ist es zumindest einsehbar, dass Remixer aus Filmen oder Musikstücken gestehen, ja, die man zumindest legaler werden könnte.
Ja.
Also die Möglichkeit würde bestehen, bei diesen Voraufnahmen ja irgendwie gar nicht.
Ja, also ich glaube, wenn die Fußballspiele ein bisschen älter sind, dann kann man bestimmt auch irgendwelche DVDs mit den schönsten Toren von Ronaldo kaufen oder so. Würde mich zumindest nicht wundern, aber ich glaube, das ist, ja, also ich meine, man kann natürlich eh drüber streiten, ob das sinnvoll ist, dass es halt diese Sportrechte gibt, aber das ist halt ein riesiger Wirtschaftszweig und ich glaube, so radikal zu fordern, dass das abgeschafft wird, ist eigentlich niemand. Ich glaube, was realistisch ist, also was sogar in Deutschland tatsächlich sogar schon Rechtslage sein könnte, es könnte sein, dass sowas völlig legal ist. Es gab vor kurzem irgendwie ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo ausgerechnet Moses Pelham gegen Kraftwerk gewonnen hat. Aber ich glaube, es war an sich richtig. Also der hatte irgendwie in einem Lied von Sabrina Settlur als Produzent einen kleinen Ausschnitt aus Metall auf Metall, genau, also halt als Sample im Hintergrund laufen. Und da hat das Verfassungsgericht halt gesagt, also es gibt so eine Ausnahme im deutschen Urheberrecht, die nennt sich freie Benutzung, die eigentlich normalerweise nur für Parodien irgendwie Anwendung findet. Aber da hat das Verfassungsgericht gesagt, das kann hier durchaus Anwendung finden und die Kunstfreiheit überwiegt möglicherweise, wenn es sich um so kleine Ausschnitte handelt. Nur aus diesem Gerichtsurteil an sich kann man jetzt nicht ableiten, ob das jetzt heißt, dass alle Remixe erlaubt sind oder ob das irgendwie nur für Sampling gilt. Ich meine, der Unterschied zwischen dem Lied und dem hier ist natürlich auch, dass das Lied irgendwie noch einen signifikanten anderen Inhalt hat. Während das hier zwar extrem originell ist, aber ja eigentlich komplett aus dem Content von UEFA besteht, nur halt auf eine originelle Art zusammengesetzt. Also Das ist halt das Problem, neben den unterschiedlichen Gesetzen entwickelt sich dann halt auch noch die Rechtsprechung in den Ländern unterschiedlich. Und was halt sein kann, ist, dass dieses Metall-auf-Metall-Urteil irgendwann an den EuGH weitergereicht wird und der dann irgendwie sagt, ob diese relativ weit gefasste jetzt freie Benutzung im deutschen Urheberrecht überhaupt mit Europarecht vereinbar ist oder nicht. Ich glaube, was halt am sinnvollsten wäre, wenn man einfach auf EU-Ebene direkt irgendwie eine Schranke für Remix einführen würde oder sowas wie die Fair-Use-Klausel in den USA, die halt einfach bei solchen bei solchen Verwendungen, die in keinerlei Konkurrenz zu der eigentlichen Vermarktung von einem Werk stehen und die ganz klar irgendwie transformativ sind, dass das einfach erlaubt wird. Das ist aber bisher irgendwie nicht der Fall. In den letzten Jahren, unter anderem bei ACTA, hat sich halt auch häufiger Widerstand gegen diese Absurditäten des europäischen Urheberrechts geregt. Also ich habe 2012 hier in Frankfurt ACTA-Demos mitorganisiert und da waren extrem viele irgendwie 15-, 16-Jährige, die haben Plakate hochgehalten, Demokratie ist in deinem Land nicht verfügbar und solche Sachen. Also vor allen Dingen dieses Geoblocking hat die Leute auch 2012 schon extrem genervt und ich glaube, dadurch, dass ACTA am Ende auch völlig überraschend letzten Endes vom Europaparlament abgelehnt wurde, nachdem es diese europaweiten Proteste gab, ist irgendwie die Botschaft bei der Kommission angekommen, dass sich irgendwie was ändern muss. Die Europäische Kommission hat dann 2013 eine große Umfrage gestartet über den Stand des Urheberrechts, ob sich was ändern muss oder nicht. Und das ist mehr oder weniger, was rausgekommen ist. Also diejenigen, die urheberrechtlich geschützte Werke nutzen müssen, sei es irgendwie als individuelle Internetnutzer oder als Universitäten, Büchereien und so weiter, die sind einhellig der Meinung, dass das Urheberrecht reformiert und europaweit vereinheitlicht werden muss. Auf der anderen Seite stehen die Rechteinhaber, vor allen Dingen Verlage, die eben sagten, alles ist in Ordnung, so wie es ist. Leider haben sich die Verlage inzwischen von der Position, lass alles so, wie es ist, entfernt und wollen jetzt ein europäisches Leistungsschutzrecht für Verlage. Aber da komme ich noch zu. Aber jedenfalls 2014 ist Jean-Claude Juncker Kommissionspräsident geworden und der hat relativ überraschend die Urheberrechtsreform zu einer seiner Hauptprioritäten gemacht und gesagt, irgendwie, was für einen konservativen Politiker schon relativ bemerkenswert ist, dass das Urheberrecht durchaus auch der digitalen Entwicklung im Wege stehen kann und dementsprechend eben reformiert werden muss. Ich wurde dann Ende 2014 vom Europaparlament beauftragt, einen Bericht zu dieser Richtlinie von 2001 zu verfassen, also zum Stand des europäischen Urheberrechts. Und der wurde letzten Sommer mit extrem breiter Mehrheit verabschiedet, also bis auf die Front National und drei Leute von den Linken anscheinend. Hat das Parlament diesen Bericht mit großer Mehrheit angenommen und an den Inhalten von diesem Bericht kann man also so ungefähr sehen, was eigentlich mehrheitsfähig ist im Parlament und was wir sofort verabschieden könnten, wenn die Kommission denn endlich einen Vorschlag vorlegt. Weil was man dazu wissen muss, anders als der Bundestag hat das Europaparlament kein Initiativrecht. Das heißt, wir können erst dann tätig werden, wenn die Kommission einen Gesetzesvorschlag präsentiert hat. Dann muss das Europaparlament diesem Vorschlag zustimmen und der Rat, in dem die nationalen Regierungen vertreten sind. Beide können den Vorschlag noch verändern. Aber die Initiative muss von der Europäischen Kommission kommen. Aber da sich halt Juncker hingestellt hat am Anfang und gesagt hat, ich präsentiere einen Vorschlag für ein europäisches Urheberrecht binnen 6 Monaten, war ich extrem frohen Mutes, dass das dann bestimmt kurz nach Verabschiedung meines Berichts passieren wird. Seitdem sind 2 Jahre vergangen und das ist nicht passiert. Aber der Vorschlag ist jetzt angekündigt für September und mal schauen, ob er jetzt wirklich kommt. Also dieser Bericht den das Europaparlament verabschiedet hat, letzten Endes sagt, ist, wir brauchen europäische Mindeststandards für diese Ausnahmen vom Urheberrecht. Also es kann nicht sein, dass zum Beispiel in der Wissenschaft eben jedes Land anders regelt, was ein Hochschullehrer darf. Also spätestens dann, wenn man versucht, Streams von seinen Vorlesungen anzubieten, ist das offensichtlicher Unsinn. Und wenn man das Ganze schon nicht komplett vereinheitlichen kann, dann sollen zumindest also Mindeststandards von dem, was erlaubt ist, auch europaweit gelten. Der Bericht hat sich extrem stark für die Rechte von Bibliotheken ausgesprochen und eben gesagt, dass die Bibliotheken halt auch im Digitalen irgendwie aktiv sein müssen und dass ihnen das erleichtert werden muss. Also sie müssen in die Lage versetzt werden, Werke zu digitalisieren und vor allen Dingen auch Werke, die vergriffen sind, dann auch ins Netz zu stellen, selbst wenn das Urheberrecht noch nicht abgelaufen ist. Es wurde gefordert, dass die Wissenschaft gestärkt wird. Also das, was ich am Anfang erklärt habe mit der digitalen Technologie, das fällt im Moment der Wissenschaft extrem auf die Füße, wenn es um Data Mining geht. Also wenn man heute irgendwie am neuesten Stand der Forschung zum Beispiel in der Biologie tätig ist, und möchte sich einen Überblick über die Literatur verschaffen, zum Beispiel irgendwie alle wissenschaftlichen Papers, die eine bestimmte Ausprägung im Genom behandelt haben, dann kann man das am einfachsten eben machen per Data Mining, dass man halt große Mengen von wissenschaftlichen Papers automatisch auswertet und ja, selbst wenn man legalen Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln hat, verbieten die meisten Verleger das halt. Also ich darf mir die Artikel nicht massenweise runterladen oder es wird versucht, technisch zu verhindern, dass ich die Inhalte crawlen kann. Und wenn ein Wissenschaftler letzten Endes mit lokal verfügbaren Daten Data Mining betreiben will und die in eine Datenbank kopiert, dann sagen die Verlage auch, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Also das ist ja extrem behindernd und letzten Endes finde ich ein ähnlicher Fall wie der temporären Kopien, nur dass man halt irgendwie, um das Data Mining effektiv betreiben zu können und damit das Ganze auch irgendwie nachprüfbar ist, ist es halt ja nicht sinnvoll, dass es alles nur über temporäre Kopien läuft, sondern dass man tatsächlich auch eine Datenbank anlegen kann. Da sagt der Bericht halt, also dieses Text- und Data Mining, dafür braucht es eine neue Schranke, weil wir andernfalls halt irgendwie auch die Wissenschaft extrem behindern. Ja.
Wieso haben Verlage an der Stelle eigentlich sowieso so ein starkes Recht an den Werken, weil, also gerade bei den wissenschaftlichen Publikationen,
ja,
die machen ja nichts.
Ja.
Die sammeln die, lassen Leute unbezahlte Peer-Review machen und naja, vielleicht drucken sie sie noch, im schlimmsten Fall kopieren sie selber eine Datenbank, die online abrufbar ist mit Barrieren. Warum,
ja,
räumt man denen überhaupt so Recht ein?
Ja, also man könnte die Schuld jetzt auf die Wissenschaftler schieben, die halt die Rechte abtreten, weil also die Autoren dieser Artikel sind natürlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber. Das Problem ist, dass wir halt auch im Rahmen der des Bologna-Prozesses und überhaupt auch so in der Kommodifizierung des Wissenschaftsbetriebs immer mehr auf irgendwie Kennzahlen setzen. Das heißt zum Beispiel, damit ich eine Professorenstelle bekomme, muss ich eine bestimmte Anzahl von Artikeln in High-Impact-Journals veröffentlicht haben, die letzten Endes einfach von ihrem Prestige leben. Also diese High-Impact-Journals, das sind die, die am meisten rezipiert werden, aber nicht die mit den verlässlichsten Ergebnissen. Also es gibt sogar ganz interessante Studien, die zeigen, dass die Verlässlichkeit der Informationen, die in wissenschaftlichen Papers veröffentlicht werden, negativ korreliert mit dem Impact Factor. Kann man sich auch überlegen, also irgendwie so die bekanntesten und erfolgreichsten Wissenschaftszeitschriften, irgendwie Science und Nature, die veröffentlichen auch nur irgendwie bahnbrechende Ergebnisse. Und ja, extraordinary claims require extraordinary evidence. Also wenn man irgendwie was total Bahnbrechendes herausfindet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Fehler gemacht hat, entsprechend höher, als wenn man das rauskriegt, was man erwartet hat. Ja, also letzten Endes ist das kein Urheberrechtsproblem oder zumindest nicht direkt, sondern es ist ein Problem letzten Endes des Anreizsystems. Also die EU versucht tatsächlich irgendwie den Umstieg auf Open Access voranzutreiben, zum Beispiel dadurch, dass bei dem Forschungsrahmenprogramm, also das Geld, was die EU an Fördergeldern für Forschung bereitstellt, also aktuell ist das Horizon 2020-Programm, dass sie da eben voraussetzen, dass die Ergebnisse Open Access publiziert werden müssen. Aber die Verlage sind halt auch nicht blöd und versuchen ihr Geschäftsmodell anzupassen und haben jetzt eben angefangen zu sagen, hey, du kannst Open Access publizieren, aber trotzdem einen super Impact Factor bekommen. Das heißt, du kannst trotzdem in den prestigeträchtigsten Zeitschriften publizieren. Wir machen dann nur diesen Artikel Open Access, aber dafür musst du uns 5.000 Euro zahlen. Und der Forschungsrahmenplan der EU übernimmt die Kosten, die durch Open Access Publikationen entstehen. Und auf der einen Seite kann man verstehen, warum man das mal für eine gute Idee hielt, weil man natürlich auch nicht die Leute finanziell daran hindern will, Open Access zu publizieren. Nur wissen die Verlage halt auch, wenn das Geld, also die Publikationsgebühren von der EU kommen, dann können sie die auch mehr oder weniger anziehen, so viel sie wollen. Und das hat letzten Endes auch zu einer Steigerung der Kosten von Open Access in diesen großen Verlagen beigetragen. Also insofern, was man wirklich braucht, es teilweise in den Naturwissenschaften schon der Fall ist, dass man halt einfach Repositories hat, die von den Universitäten selbst betrieben werden oder meinetwegen von gemeinnützigen Gesellschaften dieses bestimmten Fachbereichs und letzten Endes mit kommerziellen Verlagen nichts mehr zu tun haben. Davon sind wir aber relativ weit entfernt noch. Was auch in diesem Bericht empfohlen wurde, ist der Schutz von gemeinfreien Werken. Also sollte man eigentlich meinen, ist kein Problem, wenn der Urheberrechtsschutz abgelaufen ist, dann kann jeder das Werk verwenden. Aber auch da gibt es teilweise Probleme. Also zum Beispiel Wikipedia hat vor kurzem einen Rechtsstreit verloren. Da haben sie ein Gemälde, das gemeinfrei ist, auf Wikimedia Commons bereitgestellt. Und das Museum, in dem dieses Werk aushängt, hat eben Wikimedia verklagt, weil dieses Gemälde halt von einem Fotografen des Museums abfotografiert wurde. Und das war das Foto, das sie verwendet haben. Also in Deutschland gibt es ein Leistungsschutzrecht für Fotografen, das 50 Jahre nach Veröffentlichung gilt. Das heißt, normalerweise würde auf ein Foto, also eine 1:1 Abbildung von einem Gemälde, kein Urheberrecht entstehen, weil man Urheberrecht nur bekommt für originelle Werke. Aber wenn also ein Foto von einem Gemälde zu machen, das kann zwar anspruchsvoll sein, technisch gesehen, aber es ist halt kein künstlerischer Akt in dem Sinne. Aber, ja, also andernfalls könnte man ja auch sagen, irgendwie, wenn man irgendwas in den Scanner haut, dann hat man ein Leistungsschutzrecht an diesem Scanner erworben. Das wäre halt unsinnig. Aber das ist halt der Status quo. Also das Gericht hat halt entschieden, dass Wikipedia dieses Gemälde nicht zeigen darf, zumindest halt nicht die Version, die dieser Fotograf angefertigt hat. Nur erlaubt das Museum halt auch nicht, dass jemand anders ein Foto macht. Also insofern, da hat man ein Werk, das eigentlich gemeinfrei ist. Und trotzdem steht es der Allgemeinheit nicht zur Verfügung. Und genau gegen solche Probleme, also hat das Europaparlament relativ klar gesagt, also ein Werk, das gemeinfrei ist, muss auch gemeinfrei bleiben, inklusive jeglicher Digitalisierung dieses Werkes. Außerdem ist es erstaunlich kritisch gegenüber technischen Kopierschutzmaßnahmen. Also es sagt, wir brauchen irgendwie ein Recht auf Interoperabilität. Also wenn ich mir irgendwie ein E-Book gekauft habe, es ist ein Kindle, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, das auf einem Nicht-Amazon-Lesegerät zu verwenden. Und außerdem eine der Ausnahmen im europäischen Urheberrecht ist halt auch die Privatkopie. Also das ist der Grund, weshalb es dann Abgaben zu zahlen gibt. Also wenn man einen USB-Stick kauft oder eine leere DVD, dann geht ein Teil des Preises an eine Verwertungsgesellschaft. Aber dafür haben die Leute halt das Recht, Werke, die sie selber gekauft haben, für den eigenen Gebrauch zu kopieren. Natürlich geht das nicht, wenn das Werk mit Kopierschutz versehen ist, also weil das Umgehen von Kopierschutz seinerseits illegal ist. Und da sagt der Bericht halt, okay, das geht nicht. Also entweder die Leute zahlen dafür, dass Privatkopie erlaubt ist, aber dann muss sie auch technisch ermöglicht werden von den Anbietern von Inhalten. Außerdem hat sich das Europaparlament in diesem Bericht gegen ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage ausgesprochen. Also in Deutschland haben wir das seit einigen Jahren aufgrund von Lobbying von Springer. Wir erinnern uns, Springer wollte, dass Google bezahlt, wenn es kleine Ausschnitte von Artikeln in seiner Suche anzeigt oder Thumbnail-Fotos, die in dem Artikel auftauchen. Das ja, wurde damals, ich glaube, die schwarz-gelbe Regierung heftig lobbyiert. Die haben das eingeführt, dieses Leistungsschutzrecht. Und daraufhin hat Google gesagt, okay, dann zeigen wir eure Inhalte halt nicht mehr an und zeigen nur noch die Überschrift von dem Artikel. Dann hat Springer gesehen, dass niemand mehr ihre Artikel angeklickt hat. Und dann haben sie Google eine Gratislizenz gegeben und sich beim Kartellamt beschwert, dass das ja unfair ist, dass ein Unternehmen mit so großer Marktmacht es sich erlaubt, eine Dienstleistung, die kostenpflichtig ist, nicht in Anspruch zu nehmen. Hat das Kartellamt nicht so viel von gehalten, aber ja, man war halt der Meinung, vielleicht klappt es ja auf Europaebene. Da hat das Europaparlament glücklicherweise schon bei meinem Bericht gesagt, nee, wollen wir nicht. Leider ist aber halt Günther Oettinger der Digitalkommissar. Und letzten Endes ist er auch derjenige, der diesen Gesetzesentwurf offiziell vorlegen muss. Und ich glaube, er ist letzten Endes auch der Grund dafür, weshalb jetzt nach 2 Jahren immer noch kein Gesetzesvorschlag vorliegt. Also die meisten Dinge, die von Juncker irgendwie geplant waren, Vereinheitlichung des Urheberrechts, Abschaffung von Geoblocking, Vereinheitlichung von Ausnahmen, das sind alles Dinge, die Oettinger eigentlich nicht will. Was er aber will, ist Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Und das ist natürlich schwierig, also den Sinn und Zweck einer Reform komplett zu ändern, und offensichtlich dauert das relativ lange. Also deshalb, was die Kommission bisher vorgelegt hat, ist nur ein ganz kleiner Teil von dieser Urheberrechtsreform, die sie eigentlich halt im Laufe der 5 Jahre verabschieden soll. Also Günther Oettinger hat das, was bisher präsentiert wurde, als Appetizer bezeichnet. Der erste Teil dieses Appetizers ist eine im Dezember veröffentlichte Verordnung zur Portabilität von digitalen Inhalten. Was bedeutet das? Also es hat nichts mit Interoperabilität zu tun, sondern es ist einfach ja eine teilweise Lösung für das Problem mit dem Geoblocking. Allerdings erlaubt diese Portabilitätsverordnung nur, wenn ich ein Abo habe, zum Beispiel von Netflix, dass ich das dann halt auch mit in den Urlaub nehmen kann. Und das heißt, wenn ich irgendwie in Spanien am Strand liege, dann kriege ich auf Netflix das deutsche, also habe ich Zugriff auf den deutschen Katalog, wenn ich in Deutschland ein Abo davon abgeschlossen habe und muss mir nicht den spanischen Inhalt anschauen. Das ist ja okay, kann man machen, aber ich glaube, die meisten Leute sind halt irgendwie genervt von Geoblocking, das halt auch einfach bei frei verfügbaren Inhalten auftaucht. Oder ist vielleicht in Deutschland ja teilweise ein Problem, aber viele Länder, gerade in Mittel- und Südeuropa, da werden viele Inhalte einfach auch überhaupt nicht angeboten. Oder wir haben es in Deutschland auch teilweise, dass halt Sachen einfach viel später erst auf den deutschen Markt kommen, und dann hilft es mir nichts, dass ich eben mein Abo mit in den Urlaub nehmen kann, sondern ich bin halt einfach auf der falschen Seite der Grenze, wenn ich irgendwelche Inhalte anschauen will. Was auch vorgelegt wurde von der Kommission, ist ein Vorschlag zum digitalen Verbraucherschutz. Also das ist vor allen Dingen für Computerspiele ganz interessant, dass man halt in einem gewissen Rahmen Verbraucherschutzrechte hat und teilweise auch Schadensersatzrechte und Geld-Zurück-Garantie und solche Dinge, wenn einem ein kaputtes Produkt verkauft wird. Also durchaus bei einigen Videospielen ist das ja gang und gäbe, dass man halt irgendwie mehr oder weniger eine kaputte Version verkauft bekommt und dann per Downloadable Content das Ganze irgendwie zu einem vollständigen Spiel zusammenpuzzeln kann. Aber was jetzt kommen wird, also die Kommission sagt, im September wird der Gesetzvorschlag zur Urheberrechtsreform endlich vorgestellt und zumindest das Thema gemeinsame Urheberrechtsschranken ist nicht völlig vom Tisch. Allerdings eingegrenzt auf ein paar wenige davon. Also was da im Gespräch ist, ist eben dieses Text in Data Mining. Aber da streitet man sich noch darüber, also ob das jetzt für alle erlaubt sein soll oder nur irgendwie für Universitäten. Was halt auch extrem schwachsinnig wäre, weil letzten Endes alle ständig irgendwie Data Mining betreiben und es auch überhaupt nicht durchsetzbar ist. Letzten Endes vor allen Dingen das Lobbying der Wissenschaftsverlage ist, weshalb das überhaupt ein Thema ist. Also in den USA zum Beispiel fällt Text in Data Mining einfach unter Fair Use. Da hat sich nie jemand von Seiten des Gesetzgebers Gedanken gemacht, ob diese bestimmte Art des Kopierens jetzt ein Problem ist oder nicht, sondern da hat das einfach ein Gericht entschieden, dass das entsprechend unter Fair Use fällt. Die Digitalisierung soll auch erleichtert werden, also zumindest im Bereich Bibliotheken und Wissenschaftsinstitutionen klingen die Pläne der Kommission immer noch relativ vernünftig. Allerdings wirklich beurteilen können wir es halt erst, wenn der Vorschlag vorliegt. Es ist relativ unklar, also die Kommission hat nicht gesagt, dass sie die Wissenschaftsschranke komplett vereinheitlichen will. Was sie aber gesagt hat, ist irgendwie, dass das Unterrichten mit Online-Hilfsmitteln soll einfacher werden. Da kann man sich jetzt drüber Gedanken machen, was das bedeutet. Also ob nur bestimmte Teile wissenschaftlichen Nutzung europaweit vereinheitlicht werden sollen und wie das genau aussehen soll. Die Panoramafreiheit soll tatsächlich überarbeitet werden und womöglich sogar europaweit eingeführt. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass letzten Sommer irgendwie 500.000 Leute eine Petition unterschrieben hat, die sagte, ja, führt doch bitte mal europaweite Panoramafreiheit ein. Das hat offensichtlich zumindest insoweit Eindruck gemacht, dass die Kommission vor kurzem nochmal eine Konsultation vorgelegt hat, die zumindest ein bisschen einen Vorgeschmack darauf bietet, was jetzt in dieser Reform kommen soll. Da wurden zwei Fragen gestellt. Die eine war eben, sollen wir die Panoramafreiheit europaweit festlegen und wenn ja, nur für nicht kommerziell oder auch für kommerzielle Zwecke. Und der andere Punkt ist halt, brauchen wir ein Leistungsschutzrecht, jetzt nicht mehr für Presseverlage, sondern für alle Verlage. Was ja auch extrem besorgniserregend ist, weil letzten Endes also das deutsche Leistungsschutzrecht ist zwar unsinnig und wird auch von der Wissenschaft mehr oder weniger vollständig als gescheitert angesehen, weil eigentlich nie Geld geflossen ist. Das hat nur Unsicherheit geschaffen für irgendwie innovative Nachrichtenapplikationen und so weiter. Nur warum man jetzt ein Leistungsschutzrecht für alle Verlage einführen sollte, also das könnte ja die potenziellen Probleme nochmal extrem potenzieren. Also wenn man das vergleicht mit dem Leistungsschutzrecht für Fotografen, da sieht man diese Probleme, die das für die Abbildung von gemeinfreien Werken schafft. Das würde natürlich genauso für gemeinfreie Bücher gelten. Also wenn man sich überlegt, ihr habt gesehen bei diesem 20th Century Black Hole, dass es relativ viele gemeinfreie Bücher gibt, die Verlage irgendwann wieder drucken. Wenn jetzt der Verlag ein Leistungsschutzrecht an diesem Buch oder an dieser Edition erwerben würde, dann wäre es plötzlich nicht mehr erlaubt, gemeinfreie Bücher zu kopieren, was natürlich auch es extrem schwer machen würde, irgendwie Inhalte im Netz zu teilen. Und apropos Internet, es ist halt auch überhaupt nicht definiert, was ein Verlag im Internet überhaupt ist. Also offline ist es relativ klar, wenn man irgendwie ein Buch druckt, dann muss man, da kriegt man eine ISBN und muss eine Ausgabe davon an die Nationalbibliothek geben und so weiter. Also da ist relativ klar, zu beurteilen, ob es sich irgendwie um eine Publikation und um einen Verlag handelt oder nicht. Aber im Netz, warum sollte, weiß nicht, Bild.de ein Leistungsschutzrecht bekommen und irgendein Blog nicht? Das wäre zumindest relativ schwer zu argumentieren. Aber wenn jetzt plötzlich alle, die im Netz publizieren, Verlage sind und ein Leistungsschutzrecht haben, dann gibt es halt irgendwie eine neue Ebene von Schutzrechten auf alles. Und bei Leistungsschutzrechten kommt es nicht mal darauf an, ob es sich um eine kreative Leistung handelt oder nicht. Also das heißt, diese Idee ist eigentlich so schwachsinnig, dass auch unter den Rechtswissenschaftlern, die sich irgendwie intensiv mit Urheberrecht beschäftigen, niemand so richtig versteht, was das soll, was das Problem ist, das das lösen soll und was eigentlich die Folgen wären. Also auch für Open Access Publikationen wäre das potenziell problematisch. Also was zum Beispiel viele Wissenschaftlerinnen machen, ist, die nehmen ihren Artikel und veröffentlichen den auf ihrer eigenen Webseite. Und dagegen gehen die Verlage halt oft auch nicht vor oder können es teilweise in manchen Ländern auch nicht. Aber wenn jetzt halt auf der Publikation an sich ein Leistungsschutzrecht liegen würde, dann hätte ja der Autor auch gar nicht mehr die vollständigen Rechte an diesem Artikel und könnte das im Zweifelsfall auch nicht zweit publizieren oder nur die Manuskriptversion und dergleichen. Also dieses Leistungsschutzrecht für Verlage, das ist halt wirklich jetzt das große Fragezeichen. Also im September werden wir höchstwahrscheinlich schlauer sein, ob sich Oettinger tatsächlich mit dieser Idee durchsetzt, weil es gibt durchaus auch in der Kommission viele Leute, die von dieser Idee wenig halten. Es haben sich jetzt einige tausend Leute an dieser Konsultation beteiligt und es gab auch relativ viel Mobilisierung, halt die Probleme, die potenziellen Probleme dieses Leistungsschutzrechts auch deutlich zu machen. In Deutschland haben wir damit ein bisschen Erfahrung gemacht. Die meisten anderen Länder kennen sowas bisher überhaupt nicht. Ich hoffe, dass das in irgendeiner Form gefruchtet hat, aber im September dieser Vorschlag veröffentlicht wird, dann werdet ihr sicherlich von mir hören und dementsprechend halt mitbekommen, also ob jetzt diese Urheberrechtsreform zumindest einen kleinen Schritt in die richtige Richtung bedeutet, dass einige der Probleme angegangen werden, auch was Geoblocking angeht zum Beispiel, oder ob letzten Endes nach großen Ankündigungen und 2 Jahren Beratungen alles noch schlimmer wird. Das wird sich zeigen. Das liegt größtenteils dummerweise in den Händen von Günter Oettinger. Aber sobald dieser Vorschlag vorliegt, hat eben das Europaparlament auch die Möglichkeit, diesen Vorschlag beliebig zu verändern, Teile davon komplett abzulehnen. Nur dafür wird dann halt entsprechend Mobilisierung notwendig sein. Ja, das wäre es von mir zum aktuellen Stand. Es hat sich nicht so viel getan in den letzten 2 Jahren, wie ich gehofft hätte. Also zumindest das Parlament hat seine Position weiterentwickelt. Die Kommission hat aber letzten Endes wenig getan. Insofern ist die Lehre für mich auf jeden Fall, dass die Mühlen extrem langsam mahlen und man wahrscheinlich sich glücklich schätzen kann, wenn irgendwie nach 5 Jahren Amtszeit tatsächlich irgendwie so ein großes Gesetzesvorhaben, mit dem ich mich ja von Anfang an mehr oder weniger Vollzeit beschäftigt habe, tatsächlich zu einem erfolgreichen und zufriedenstellenden Abschluss kommt. 2 Jahre sind jetzt vergangen, 3 liegen noch vor mir und ich bin gespannt, ob ich am Ende was Sinnvolles vorzuweisen habe. Danke.
Vielen Dank für den Vortrag, Julia. Wir haben noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen. Und,
vielleicht
legen wir
los.
Einfach da selbst und genau. Und Fragen bitte dann wiederholen, dass wir auf dem Boden landen.
Alles klar, okay, dann fangen wir hier an.
Wenn die Vorschläge großflächig geändert werden können, kann man da nicht einfach einen anderen Vorschlag nehmen und den
so einfach aus dem Fischereiausschuss oder so.
So die Frage ist, die Kommission ist zwar die Einzige, die einen Vorschlag vorlegen darf, aber wenn das Parlament es beliebig ändern kann, kann es dann nicht einfach den Vorschlag nehmen und durch einen anderen ersetzen. Ja und nein. Also die EU kann nur tätig werden in bestimmten Bereichen, die also für die in den Verträgen eine Rechtsgrundlage besteht. Und wahrscheinlich wird es sich bei diesem Gesetzgebungsvorschlag, also entweder um eine Revision einer bestehenden Richtlinie handeln oder um eine neue Richtlinie. Wenn es eine Revision der bestehenden Richtlinie ist, dann ist es teilweise auch möglich, dass die Kommission zum Beispiel nur einen Artikel dieser Richtlinie reformiert und dann können die Veränderungen sich auch nur innerhalb dieses Artikels abspielen. Letzten Endes, wenn der politische Wille da ist, dann kann man durchaus einen Gesetzgebungsvorschlag weit über das hinaus verändern, was von der Kommission ursprünglich vorgesehen war. Also das ist durchaus möglich. Aber das Problem dabei ist, dass natürlich die Kommission auch während der Erarbeitung bereits im engen Kontakt mit Parteifreunden im Parlament und in den nationalen Regierungen ist. Und insofern ist wahrscheinlich, also je weiter das, was ich versuche dort einzuführen, weg ist von dem, was die Kommission vorgeschlagen hat, desto weniger Leute werden sich wahrscheinlich finden, die bereit sind, das da mitzumachen. Also es gibt auch im Europaparlament eine recht laute Minderheit von Leuten, die eigentlich der Meinung sind, das Urheberrecht muss noch viel strikter sein. Das sind vor allen Dingen Abgeordnete aus Frankreich, aber auch von der CDU und von vielen anderen konservativen Parteien. Die Sozialdemokraten sind größtenteils relativ konstruktiv, aber also einer der schlimmsten Urheberrechts-Hardliner ist ausgerechnet ein französischer Liberaler, der halt auch in seiner eigenen Fraktion eine völlig konträre Meinung vertritt zu dem, was die meisten anderen Leute sagen. Aber trotzdem hielt man es halt für eine gute Idee, ihn mit dem Urheberrecht zu betrauen in dieser Fraktion. Das heißt, also ja, der Gestaltungsspielraum ist relativ groß. Wenn die Kommission erstmal was vorgelegt hat, dann könnte man durchaus zum Beispiel, also wenn jetzt die Kommission nur ein oder zwei Ausnahmen europaweit vereinheitlichen will, dann könnte das Parlament da auch noch einige weitere hinzufügen. Aber das erfordert dann natürlich die entsprechende Mobilisierung und den politischen Willen, dass das auch mehrheitsfähig ist. Und dafür ist es extrem entscheidend, wer Berichterstatter ist. Also ich war halt Berichterstatterin für diesen Bericht des Parlaments. Jeder Gesetzgebungsvorschlag bekommt auch mindestens eine Berichterstatterin zugewiesen, die die Verhandlungen mit den anderen Fraktionen leitet. Und diese Person hat relativ viel Einfluss darüber, also ob sie sich relativ nah an dem Text hält oder andere Sachen mit reinbringt, was entsprechend schwieriger ist für eine Einzelperson, die jetzt nicht Kontrolle über diesen Prozess hat, wirklich was komplett Neues da mit reinzubringen. Also das müsste dann schon eine extrem gut organisierte, konzertierte Aktion von vielen verschiedenen Fraktionen sein, damit das funktionieren würde. Ja.
Ich habe bei vielen Ecken so den Eindruck, dass die Technik sehr wenig integriert wird und dass Richter oder Rechtsanwälte und Politiker Dinge aus technischer Sicht zumindest völlig offenkundig idiotisch entscheiden und man sich dann 20 Jahre damit rumkämpfen muss. Also eine Kopie könnte man ja zum Beispiel auch sagen, muss was sein, was unabhängig lebt und was ich weitergeben kann, was zum Beispiel bei der Kopie aus einer Festplatte in den Hauptspeicher zur Verarbeitung nicht gegeben ist, weswegen es technisch überhaupt keinen Sinn macht, das als Kopie zu bezeichnen.
Ja.
Warum ist das so? Gibt es irgendeine Chance, dass man da irgendwie mehr technischen Sachverstand in diese Definition und Begriffsfindung kriegt?
Ich glaube, die meisten Politiker sind relativ, also die Frage war, ob es an technischem Sachverstand fehlt innerhalb der Politik, wenn man aus technischer Sicht idiotische Regelungen trifft, zum Beispiel eben digitale Kopien immer genauso zu behandeln wie analoge, also selbst wenn es sich nicht um eine Kopie auf ein physisch getrenntes Medium oder irgendwas in der Art handelt. Also größtenteils wurde das, glaube ich, schon in den 90er Jahren verbockt. Also es gibt ein internationales Abkommen, das WIPO Copyright Treaty, wo halt so viele der Grundsätze, wie sich Urheberrecht und Internet verhält, festgelegt wurden. Und um das grundlegend zu ändern und zum Beispiel zu sagen, wir gehen weg von der Kopie als irgendwie schützenswertes oder lizenzpflichtige Handlungen und machen eigentlich nur noch irgendwie die Weitergabe von Werken zu einer Urheberrechtsverletzung. Also wenn man das machen wollen würde, dann müsste man tatsächlich internationales Recht ändern. Das heißt, da ist die Urheberrechtsreform auf EU-Ebene teilweise auch an die Vorgaben des internationalen Rechts gebunden. Das Ganze wird halt verkompliziert dadurch, dass immer wieder neue Handelsabkommen verabschiedet werden, die halt auch Urheberrechtskapitel haben und dann bestimmte Dinge zementieren. Zum Beispiel, also wäre es mit Sicherheit sinnvoll, die Schutzdauer des Urheberrechts extrem zu verkürzen. Vor allen Dingen halt, also ich habe vorhin Computerspiele angesprochen, dass da halt die 70 Jahre nach dem Tod sinnlos sind, ist relativ klar. Aber dass so eine Veränderung ist halt nur über Veränderung des internationalen Rechtsrahmens möglich. Und ich glaube, die meisten Politikerinnen und Politiker, die scheuen vor radikalen Änderungen zurück, weil da dann, glaube ich, eher der rechtliche Sachverstand fehlt. Also weil, wenn man ein Rechtsgebiet nicht extrem gut verstanden hat, dann kann man halt auch sehr daneben liegen mit radikalen Veränderungen. Das heißt, die meisten sind eher dafür, kleine Veränderungen vorzunehmen, zu sehen, wie das funktioniert in der Praxis. Aber das führt halt dazu, dass wir halt anstatt irgendwie radikal die Schutzrechte zu verändern, eher versuchen, eine neue Ausnahme einzuführen für sowas wie Text and Data Mining, um halt die negativen Folgen von diesem Mismatch zwischen der Technologie und dem Recht zu beheben. Ich glaube nicht, dass es einfach nur am Sachverstand liegt, sondern irgendwie auch daran, dass das Urheberrecht halt so ein altes Rechtsgebiet ist. Also niemand würde das so, wie es ist, auf einem weißen Blatt Papier entwerfen. Nur es ist historisch gewachsen und das Ganze irgendwie zu entwirren ist extrem schwierig. Und man ist halt auch darauf angewiesen, das Ganze international relativ einheitlich zu machen. Also ich glaube, es wäre nicht sinnvoll, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Großbritannien tritt aus der EU aus und tritt dann auch aus allen internationalen Verträgen aus und macht sein komplett eigenes Ding. Das würde halt nicht funktionieren, weil man natürlich weiter über Landesgrenzen kommunizieren muss. Und wir sehen ja schon in der EU, zu wie vielen Problemen es führt, dass wir unterschiedliche Urheberrechtsregelungen haben.
Angenommen, du hättest einen Joker für eine Regelung jetzt bei dieser ganzen Urheberrechtswelle, die du durchdrücken könntest, egal was es ist, was wäre das?
Okay, die Frage war, wenn ich einen Joker hätte, eine Sache, die ich durchdrücken könnte, in dieser Urheberrechtsnovelle. Da müsste ich zurückfragen, darf es auch eine Änderung des internationalen Rechts sein?
Sternchen alles,
okay. Das ist schwierig. Ich habe wahrscheinlich irgendwie so 3 oder 4 auf meiner Wunschliste. Also ich glaube, das Reproduktionsrecht, also das Recht, Kopien zu kontrollieren, abzuschaffen und einfach zu sagen, okay, die nur noch die Weitergabe von urheberrechtlich geschützten Werken ist überhaupt eine relevante Handlung. Wenn ich noch eine 2 und 3 hinzufügen könnte, früher hatten wir zum Beispiel in den USA eine Registrierungspflicht für Werke. Das heißt, man hat Urheberrecht nicht automatisch erworben, sondern nur, wenn man sein Werk registriert hat. Heute haben wir irgendwie so das Gegenteil. Also das Urheberrecht gilt automatisch. Und wenn jemand einige Rechte nicht wahrnehmen will, dann kann man sich solcher Dinge wie Creative Commons behelfen. Aber das Problem ist halt, die meisten Leute haben von Creative Commons noch nie gehört und stellen einfach Dinge ins Netz, ohne anzugeben, wer sie sind. Und diese Werke sind dann eigentlich verwaiste Werke, also sie kursieren, sie sind urheberrechtlich geschützt, aber man weiß nicht, wer die Rechte hat, man weiß nicht, wie man die Rechte klären kann. Und zum Beispiel bei Filmen war es relativ oft so, also Filme, die irgendwie vor dem Internet gemacht wurden, da wurden oftmals nur die Rechte für die Verwertungsformen vergeben, die es damals gab. Das heißt, dann ist klar, wer der Rechteinhaber ist für die öffentliche Aufführung dieses Films, aber niemand weiß, wer eigentlich das Streaming erlauben darf. Und dadurch, dass es halt keinerlei Formalitäten, also keine Pflicht zu Formalitäten gibt, alles automatisch gilt, heißt das sogar, also ich kann sogar sagen, hier, du hast jetzt das Urheberrecht an meinem Foto. Und wir müssen das nirgendwo festhalten. Es ist aber trotzdem so. Also es ist rechtlich bindend und niemand weiß es. Und das ist halt bei vielen älteren Werken so. Das heißt, wenn man so eine Registrierungspflicht wieder einführen würde, das könnte man heutzutage, glaube ich, auch technisch vergleichsweise clever machen, dass man halt Informationen über die Rechteinhaber einfach in den Metadaten hinterlässt. Und wenn man das nicht tut, dann hat man halt entsprechend keine Rechte oder nur eingeschränkte Rechte. Also man könnte auch sowas machen, alle haben Creative Commons per Default. Wenn sie aber All Rights Reserved haben wollen, dann müssen sie das Werk registrieren. Das ist auch, ja, ich meine, bei Marken und Patenten und so weiter gibt es diese Registrierungspflicht auch. Und also das wäre auch noch eine Änderung, die, glaube ich, extrem viele Probleme im Alltag lösen würde, weil einfach nicht mehr alle mit dem Urheberrecht konfrontiert werden, sondern das wieder beschränkt würde letzten Endes auf die professionellen Produzentinnen und Produzenten von Kunst, die tatsächlich über diese Verknappung ihr Geschäftsmodell aufbauen. Gibt es noch eine Frage? Jo.
Ja, wegen dem Geoblocking kollidiert das eigentlich nicht prinzipiell mit dem, kollidiert es nicht mit dem Prinzip des EU-Binnenmarktes, dass also jeder EU-Bürger EU-weit Produkte und Dienstleistungen eigentlich in Anspruch nehmen darf?
Die Frage ist, kollidiert das Geoblocking nicht mit den Grundfreiheiten des Binnenmarktes, dass jeder Produkte und Dienstleistungen austauschen darf? Ja, meiner Meinung nach schon. Das Problem ist, es ist relativ schwierig, diese Grundfreiheiten jetzt unmittelbar rechtlich durchzusetzen. Es gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Also die EU-Kommission hat vor kurzem eine Geoblocking-Verordnung vorgelegt, die gerade vom Parlament diskutiert wird. Die verbietet Geoblocking, aber irgendwie zwei Tage vor der Veröffentlichung gab es großen Streit in der Kommission und es gab so eine Leak-Fassung. Da waren irgendwie urheberrechtlich geschützte Inhalte enthalten in diesem Geoblocking-Verbot und dann haben sie aber halt eine Fassung von dieser Verordnung vorgelegt, wo einfach alle urheberrechtlich geschützten Inhalte ausgenommen sind. Das heißt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mir einen Mietwagen mieten will auf einer Website und der hat irgendwie in dem einen Land einen anderen Preis als im anderen, dann wird das durch diese Verordnung verboten. Aber das Geoblocking, was uns eigentlich alle nervt bei irgendwie Videos und Computerspielen, wird halt einfach genauso weiter bestehen. Das heißt, da haben wir jetzt tatsächlich die Chance als Europaparlament, den Geltungsbereich von dieser Verordnung wieder auszuweiten. Aber ja, ein anderer Ansatz ist, dass der Wettbewerbsabteilung der Europäischen Kommission untersucht, ob es sich bei diesen Verträgen, wo sich einen Streamingdienst verpflichten muss, Geoblocking zu betreiben, ob das nicht eigentlich eine Klausel ist, die gegen Wettbewerbsrecht verstößt. Also das ist dann auch eine Argumentation, die mit den Grundfreiheiten zu tun hat. Aber die gelten halt nicht unmittelbar, sondern die sind halt Teil irgendwie der Prinzipien, auf denen die EU aufgebaut ist. Aber diese ganzen Reformvorhaben von Juncker, die basieren genau darauf, diesen Binnenmarkt auch im Internet zu realisieren. Und das ist bisher einfach nicht der Fall. Okay. Ja. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
Ja, dann vielen Dank für den Vortrag und vielen Dank fürs Zuschauen und auch allen einen schönen Abend und wir machen die Türen auf und lassen etwas frische Luft werden.
Hurra!